Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Predigt heute eher am Anfang des Gottesdienstes, damit wir nachher Zeit haben, Abendmahl zusammen zu feiern. Wenn du das noch nie gemacht hast und jetzt ein bisschen kribbelig wirst, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt, es kommt gar nichts auf dich zu, was du nicht willst, sozusagen. Und den Rest erkläre ich später. Elixier, Lebenselixier. Wer nicht weiß, was ein Elixier ist, Asterix und Obelix, der Zaubertrank, ist ein solches. Also, es geht um diese drei Flüssigkeiten, denen diese innewohnende Kraft nachgesagt wird. Nachgesagt habe ich bewusst so formuliert, nicht weil ich sagen will, eigentlich ist das gar nicht so, sondern weil ich betonen will, dass es natürlich keine Zaubertränke sind. Eigentlich geht es also um die sogenannten Sakramente, wenn man hinter diese Titel schaut. Die unter euch, die katholisch aufgewachsen sind, müssten mit diesem Begriff auf jeden Fall etwas anfangen können. Was das ist, Sakramente, gibt es auch in der evangelischen Kirche, aber im Katholischen spielen sie eine zentrale Rolle. Ein Sakrament ist ein Zeichen oder eine Zeichenhandlung, an die eine heilbringende Wirkung geknüpft ist. Heilbringend in Bezug auf Gott. Also nicht heilbringend, wie du ein Medikament nimmst, aber heilbringend in Bezug auf deine Beziehung zu Gott. So. Wird das Sakrament gespendet, so nennt man das, also durch einen Geistlichen ausgeübt, dann bewirkt es etwas, weil Gott das versprochen hat. So die Lehre. Nicht so wie bei einem Zaubertrank natürlich. Ein Baby, was ins Taufwasser fällt, ist natürlich nicht Zeit seines Lebens irgendwie kräftig wie Obelix, aber auch nicht so, dass nur die natürliche Wirkung eintritt, also dass das Baby sauber wird, ja, sondern irgendetwas Geheimnisvolles, Mysteriöses geschieht. So, im Katholischen gibt es 7 Sakramente, die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, wir würden Abendmahl sagen, die Buße, die Krankensalbung, dann das Sakrament der Weihe, wenn zum Beispiel Priester oder Bischöfe geweiht werden, und die Ehe. Bei der Ehe verstehe ich nicht so richtig, was da die heilbringende Wirkung sein soll. Ich finde die Ehe an sich sehr klasse, aber ich habe es wirklich nicht so richtig begriffen, was die Ehe in Bezug auf Beziehung zu Gott. Kann mir jemand von euch mal erklären, der das weiß? Okay, so, das im Katholischen. Dann kam Martin Luther und brachte alles durcheinander. Und ein bisschen, nun bin ich evangelisch, ein bisschen mag ich ihn auch dafür. Er strich die 7 radikal auf 3 zusammen. Und zwar Taufe, Abendmahl, Buße. Und in seiner wenig diplomatischen Art sagte er, man müsse die wahren Sakramente von den menschlichen Erfindungen unterscheiden. Und blieb bei diesen 3 hängen. Und sein Kriterium war, ein Sakrament kann nur sein, was A, Christus selbst eingesetzt hat, B, mit einer Verheißung verbunden ist, mit irgendeinem Versprechen, was dann passiert, wenn man es tut, und C, mit einer Zeichenhandlung verbunden ist, also wo auch irgendwie ein Symbol mit eine Rolle spielt. Und deswegen flog dann bei ihm die Buße letztlich auch wieder raus, weil damit ist zwar eine Verheißung verbunden, ne? Also Buße, Beichte, in dem Moment, wo jemand seine Sünden bekennt, da vergibt Gott, das ist das Versprechen, aber es fehlt eigentlich das Symbol, die Zeichenhandlung. So. Also blieben bei ihm 2. Wie sehen jetzt die Freikirchen das? Wir sind ja keine Lutheraner. Kurz gesagt, gibt es in den allermeisten Freikirchen eigentlich kein Sakramentsverständnis. Also platt gesagt, ich würde sagen, aus meinem Verständnis gibt es gar keine. Es gibt gar keine Sakramente. Wir glauben also nicht, dass gewissen Handlungen eine Kraft innewohnt, die das Heil bewirkt, der Handlung an sich. Sondern wir glauben, dass das Einzige, was Heil bewirkt, der Glaube ist. So. Aber Taufe und Abendmahl, die 2, die Martin übrig gelassen hat, Martin Luther, sind Zeichen, Symbole, die das, was innerlich passiert, äußerlich deutlich machen. Sie veranschaulichen sozusagen, was geschieht, ja, wenn einer glaubt. aber sie bewirken es nicht. So. So ähnlich ist übrigens auch das Verständnis in der reformierten Kirche, also im reformierten Teil der evangelischen Kirche, die sich auf Calvin und Zwingli zurückführt. So. Ich kann also selber nicht erkennen, dass Jesus gesagt hätte, tut das, und wenn ihr es tut, dann wird das von sich aus eine Kraft entwickeln, wird von sich aus euch Beziehung zu Gott geben oder Heil bewirken oder so. Okay, ich gebe zu, da spielt noch etwas anderes mit bei meiner Zurückhaltung gegenüber Sakramenten, eine gewisse Sorge, nämlich der Eindruck, dass der Weg bis zum Zaubertrank zu kurz ist. Versteht ihr, was ich meine? Ein magisches Verständnis liegt mir zu nah. Also, da trägt jemand eine geweihte Ikone mit sich rum, wie ein Glücksbringer, als ob der Gegenstand selber irgendeine Macht hätte. Ich glaube nicht, dass das so gelehrt wird, aber es liegt einfach sehr nahe, das so zu glauben. Okay, so, in unserer Reihe geht es also um Abendmahl, um Taufe, beides wichtige Rituale, die Jesus eingesetzt hat. Beide haben mit Flüssigkeiten zu tun, ne? Beim Abendmahl der Wein, bei der Taufe das Wasser. Du kannst schon mal alle drei aufklicken. Denn in der Mitte haben wir die Buße jetzt einfach wieder mit ins Boot geholt, weil sie so gut dazwischen passt. Zu Abendmahl und zu Taufe und dem, was dahinter steckt, passt die Buße einfach gut rein. Und dem Blut Jesu wird, wenn ihr die Bibel kennt, manchmal tatsächlich sowas wie heilbringende Wirkung zugesprochen. Das Blut Jesu macht uns frei. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. So. Okay. Warum überhaupt so eine Reihe über Sakramente, wenn ich gleichzeitig hier vorne erzähle, Sakramente finde ich schwierig. Ich glaube, wir als City Church vernachlässigen in gewisser Weise etwas. Es gibt bei uns quasi keine Rituale, ne, hier im Gottesdienst. Außer dass wir keine Rituale haben, schon wieder ein Ritual ist. Also es gibt so keine liturgischen Elemente, bewusst nicht, weil manche von uns oder vielleicht sogar viele an dem Punkt vielleicht ein bisschen gebrannte Kinder sind. Manche von euch haben vielleicht das in ihrer Kindheit so erlebt, diese Riten der Kirche, dass sie keine guten Erinnerungen dran haben. Vielleicht habt ihr den Eindruck gewonnen, das ist alles leer, zu Recht oder zu Unrecht, aber es war euer Eindruck. Ihr könnt damit nichts anfangen, wie auch immer. Trotzdem glaube ich, unsere Abneigung gegenüber solchen Ritualen hat eine Schattenseite. Und diese Schattenseite hat uns veranlasst zu sagen, wir machen mal was zu diesen Ritualen, diesen Sakramenten. Weil ich glaube, wir brauchen sie. Ein Glaube, der sich total gegen Rituale sträubt, verkopft letztlich. Alles passiert nur hier. Was ist ein Ritual? Ein Ritual ist eigentlich, gibt dem, was innen drin passiert, eine äußere Form. Dem, was innen drin passiert, gibt es eine äußere Form. Und die meisten Menschen stehen eigentlich da drauf. Vielleicht sagst du, ich nicht. Aber ich könnte fast wetten, dass du heute Morgen schon ein Ritual ausgeübt hast. Nämlich, du hast irgendjemand vielleicht die Hand geschüttelt. Oder Bussi rechts, Bussi links. Dieses Ritual vollzogen. Also ein Begrüßungsritual. Sie geben dem, was innen drin passiert, ich freue mich, die Person zu sehen, eine äußere Form. Wer das Ritual nicht kennt, weil er aus einem anderen Land kommt, findet das merkwürdig, was wir da machen mit den Händen. So, gestern Abend habt ihr 5 Bier getrunken. Also hoffentlich, jedenfalls wenn du sie nicht allein bestellt hast, die 5. Dann habt ihr was gemacht, als sie kamen? Ihr habt angestoßen, nehme ich an. Vielleicht habt ihr auf das Leben getrunken. Ein Ritual, was ausdrückt, wir feiern das Leben. Wir sind auch irgendwie gern zusammen. Wir stoßen an. So. Letzte Woche war eine Hochzeit. Also ich zähle mal ein paar Rituale auf, um euch deutlich zu machen, wie viele davon in unserem Leben vorkommt. Letzte Woche war eine Hochzeit. Was wäre eine Hochzeit ohne Rituale? Ringwechsel, die Braut wird reingeführt, Reis wird geworfen, keiner weiß warum. Aber es wird immer wieder gemacht. Und würdest du das gerne alles streichen, weil du Rituale für leere Formen hältst? Nein. Was wäre das dann noch? Also Rituale drücken äußerlich aus, was innen drin ist. Sie sind sinnstiftend. Deshalb hängen wir Menschen Medaillen um. Deswegen singen wir die Nationalhymne und wenn wir es tun, stehen wir auf. Ein Ritual. Deswegen rollen wir rote Teppiche aus, weil das was bedeutet, dass wir es tun. Deswegen verschenken wir rote Rosen, weil das was anderes bedeutet als weiße Lilien. Deswegen küssen wir unser Kind beim Zu-Bett-Gehen immer wieder, weil es was bedeutet. Deswegen blasen wir Geburtstagskerzen aus, weil es was bedeutet. Oder wir verschießen Feuerwerk an Silvester. Ein Ritual bringt nichts, bedeutet aber was. Kann sich ja darüber streiten, ob es sinnvoll ist. Also unser Leben ist voller Rituale, weil wir Menschen sind und weil wir keine Computer sind, die darauf verzichten können, auf die äußerlichen Formen. Wir sind Leute, die es spüren wollen, es sehen wollen, es hören wollen, es fühlen wollen, es erleben wollen sozusagen, was innerlich passiert. Das Leben wäre sozusagen einfach schlicht und ergreifend arm ohne Rituale. So, und ich glaube, wenn der Glaube etwas, der Glaube ist ja etwas, was unsere tiefste Überzeugung ausmacht oder dazu werden kann, wenn das so ist, dann müsste sich das eigentlich in äußeren Ritualen ausdrücken. Müsste es äußere Formen geben. Und ich glaube, wir brauchen in der Kirche deswegen auch Rituale. So, und heute geht es also um das Wichtigste, ich finde, das Wichtigste, immer wiederkehrende eigentlich, weltumspannende Ritual der Kirche, das Abendmahl. Das ist nicht nur irgendein Ritual, so wie das vielleicht für dich auch ein Ritual ist, hier morgens den Kaffee zu holen und dich hier hinzusetzen und dann gibt dir das auch irgendwie das Gefühl, die Welt läuft noch, ist noch in Ordnung, so wie jeden Sonntag. Das Abendmahl ist ein Ritual, was nicht Menschen sich nicht ausgedacht haben, sondern was Christus mit den Worten "tut das immer wieder" eingesetzt hat. Es drückt aus, was innen drin passiert. Und das Abendmahl ist mir deswegen so wichtig, weil es eigentlich ausdrückt, was im Kern innen drin passiert, was im Kern den Glauben ausmacht, komprimiert, beschreibt es den Kern des Glaubens. So, wir schauen uns also das Abendmahl an. Wir schauen uns das an, das erste und auch letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Dann beschreibe ich, für was steht es denn, was innen drin passiert? Und dann feiern wir es zusammen. Okay, also ich lese aus dem Lukas-Evangelium diesen Text, diesen Bericht des letzten Abendmahles, so wird es ja oft genannt. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Das ist ein jüdisches Fest. Der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten, sagten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passahmahl vor. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Richtig übersetzt müsste man sagen, sie legten sich zu Tisch. Das tat man nämlich eigentlich. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passahmahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, den Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, untereinander zu fragen, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun würde. Also, 13 Männer sitzen in einem Raum, Abend, und feiern einen Ritus. Die ganze Stadt feiert diesen Ritus in diesem Moment. Ein ganzes Volk feiert ihn. Das Passahmahl. Dieses Mahl ist geradezu aufgeladen mit Riten und Bedeutung. Ja? Es ist die jüdische Feier zur Erinnerung an eine Nacht vor 1300 Jahren, in der ein versklavtes Volk von Gott befreit wurde. Man feiert den Bund, den Gott damals mit diesem Volk geschlossen hat. Und man isst das Passahlamm, weil damals das Blut eines Lammes eine zentrale Rolle spielte bei dieser Befreiung. Dauert es so lange, das zu erklären. Kurz, das Passafest ist das Fest der Befreiung. Ja, das feiert man. Und zwar schwingt, wenn man es feiert, immer die Hoffnung mit, Gott könne das wieder tun. Gott wird es wieder tun. Und zur Zeit Jesu waren die Römer die Besatzungsmacht im Land. Und man hoffte, dass tatsächlich, buchstäblich, Gott kann es wieder tun. So. Also ein bedeutungsschwangeres Fest. Jesus weiß um die Symbolkraft dieses Festes. Er feiert es mit seinen Jüngern ganz bewusst und er deutet es um. Das ist das, was da passiert. Es geht ihm auch um Freiheit, um Befreiung, aber um eine andere Art, als die Juden, auch seine Jünger da, es erwarten. Er nimmt das Passabrot, bricht es, verteilt es und sagt plötzlich, das ist mein Körper, der für euch zerbrochen wird. Damit ihr frei seid, ergänze ich jetzt. Mein Körper, der für euch zerbrochen wird. Und dann macht er dasselbe mit dem Becher Wein, gibt den rum und deutet es plötzlich anders als normal. Sagt, das ist mein Blut. Er wird vergossen, um einen neuen Bund aufzurichten zwischen euch und Gott. So, ich weiß nicht, was die Jünger damals dachten, als sie so da saßen. Ich schätze, sie werden teilweise verstanden haben. Ich stelle mir vor, sie werden verstanden haben, jetzt ist diese Zeit da. Ich meine, das hoffen sie ja schon länger, seit sie mit Jesus unterwegs sind. Das ist er. Er wird die Freiheit bringen. Ja, so. Also jetzt ist es da. Gott tut es wieder. Jesus, der angekündigte Retter, die alten Propheten, Freiheit, die Römer. Gott wird sein Reich aufrichten und wir läuten es ein. Ja, also ein großer Moment, eine feierliche Anspannung. Nur ahnen die Jungs nicht, dass Jesus das ernst meint, was er da sagt. Also wörtlich meint. Ne? Das mit dem Körper, der zerbricht, das mit dem Blut, das fließen wird. Brot und Wein ist sozusagen ein Ritual für das, was wirklich passieren wird am nächsten Tag. So, und das, was da passiert, was dann passiert am nächsten Tag, ist das Gegenteil von dem, was die Jünger erwarten. Das genaue Gegenteil eigentlich. Und vielleicht haben sie bei diesem merkwürdigen Hinweis auf Judas gestutzt, als er sagte, und einer von euch wird mich verraten. Ich meine, das ist ein schlechter Auftakt für eine Revolution oder für die Römer aus dem Land werfen, wenn es mit Verrat losgeht. Aber gut, vielleicht gehört das zur Show. Ich frage mich, was sie gedacht haben. Er redet von Freiheit und Verrat. Und wenn sie genau hingehört haben, redet er auch von Leiden und Blut. Und so, Judas dachte übrigens genau so. Er dachte tatsächlich, wenn ich ihn verrate, dann muss er. Dann wird er auch. Dann wird er endlich mal seine Macht zeigen. Dann zwinge ich ihn quasi. So, der nächste Tag bringt dann den eiskalten Schock. Alles, aber auch alles läuft anders. Jesus lässt sich verhaften ohne Gegenwehr. Es folgen brutale Folter, Verhör, Demütigung. Nix Befreiung soweit. Das Volk, das letzte Woche noch Fan war, wendet sich plötzlich gegen ihn. Die Stimmung wendet sich gegen Jesus. Ein Scheinprozess verläuft katastrophal und am Abend ist die Hinrichtung schon vollzogen. Also, die Jünger erleben ein Desaster im Grunde. Judas bringt sich um. Petrus versucht noch lange in seiner Nähe zu bleiben, in Jesu Nähe zu sein, kommt fast selbst unter die Räder. Die anderen können nicht fassen, was passiert. Sehen ihren Hoffnungsträger gestern noch die Freiheit gefeiert und heute sehen sie ihn an einem Kreuz hingerichtet und vorbei ist die Sache. Und keiner denkt mehr an die Worte von gestern Abend, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Jetzt gehen wir weg von dieser Geschichte damals, von diesem Abendmahl damals. Wenn wir das Abendmahl verstehen wollen, müssen wir verstehen, was am Karfreitag passiert ist. Also nicht so sehr, was an dem Abendmahl selbst passiert ist. Das erklärt sich eigentlich erst, wenn du das Kreuz verstehst. Was passiert am Kreuz? Was da passiert, ist wirklich verwirrend. Und das sage ich jetzt nicht nur so, um euch irgendwie gespannt zu machen, sondern ich finde das wirklich ein Stück weit verwirrend. Seit 20 Jahren denke ich über dieses Geschehen nach. Und immer noch denke ich, so wirklich begreifen kann ich es nicht. Was mir klar ist, gebe ich euch weiter. Was da am Kreuz passiert. Also, wie damals, vor 1300 Jahren, also heute 3300 Jahren, ja, der Befreiung Israels aus Ägypten, dem Exodus, wie damals geht es Jesus ganz klar um Freiheit, um Befreiung. Es geht bei dem, was da passiert, in irgendeiner Form um die Entmachtung einer Diktatur. Es geht um einen Sieg, der erkämpft werden muss. Das Verwirrende für die Jünger damals, und eigentlich, wenn wir die Geschichte nicht so kennen würden, ne, müsste es auch uns verwirren. Das Verwirrende ist, es passiert eigentlich das Gegenteil dessen, was passieren muss, wenn man eine Diktatur entmachten will. Der Messias verliert auf ganzer Linie. Es dauert noch nicht mal besonders lang. Der Prozess ist ruckzuck vorbei. Man quält ihn zu Tode. Es fließt einfach einmal mehr unschuldiges Blut. Und das war das dann. Anstatt dass die Unterdrückung beendet wird, tobt sie sich sozusagen an diesen Menschen nochmal in ihrer fiesen Form aus. Der Messias tritt dem Bösen gegenüber und wird schlicht und ergreifend plattgewalzt. Und seine letzten Worte sind: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was Jesus da sagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Gegenteil von Sieg und Freiheit. 4 kurze Punkte. Um das Kreuz zu verstehen, muss man wissen, welche Sicht die Bibel vom Bösen hat. Mit wenigen Worten sieht die biblische Sicht vom Bösen so aus. Menschen sind nicht einfach nur gut und böse oder tun Gutes und Böses. Und damit die Welt besser wird, man also den Kampf gegen das Böse gewinnen kann, müsste man das Gute fördern und das Böse halt einfach bestrafen. So, das ist unser menschlicher Ansatz. Für die biblische Sicht ist das Böse nicht einfach etwas, was Menschen so tun, sondern es ist eine Macht, ein Feind, eine Diktatur, die die Welt versklavt. Man könnte sagen, das Böse ist in einer gewissen Art ein weltweiter Gruppenzwang. So sieht die Bibel das. Ein weltweiter Gruppenzwang, von dem man sich nicht befreien kann. Jesus ist diesem Bösen 100-fach in seinem Leben gegenübergetreten, in einzelnen Menschen, in religiösen Systemen, in politischen Systemen. Und er begegnet diesem Bösen mit Liebe, mit Gnade, mit Heilung, oft auch mit Autorität. Aber auf eine merkwürdige Weise weiß er, Gottes Vorhaben, diesen Kampf gegen das Böse zu gewinnen, wird in mir selbst ausgetragen werden. Wird in mir selbst ausgetragen werden. Ich bin das Schlachtfeld in irgendeiner Form. Also, wenn wir das Kreuz sehen, dann sehen wir den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Bösen, und das Böse gewinnt. Also ich weiß, theologisch richtig ist natürlich zu sagen, Gott hat am Kreuz das Böse besiegt. Aber die Frage ist doch, warum? Warum soll das ein Sieg sein, was da passiert? Warum ist der Untergang am Kreuz der Sieg? Zweitens, also um das Kreuz zu verstehen, muss man eine Ahnung haben davon, wie die Bibel das Böse sieht. Um das Kreuz zu verstehen, muss man wissen, welche Sicht die Bibel von Liebe hat. Der Kampf, der hier gekämpft wird, zwischen Gut und Böse, zwischen Hass und Liebe, oder wie man es sagen will, ist sozusagen ein Kampf zwischen zwei Reichen. Der Diktatur des Bösen und dem Reich Gottes, in dem Liebe regiert. Und das Wesen der Liebe ist Hingabe, Aufopferung, Gnade. Und das Wesen der Liebe verbietet der Liebe, dieselben Mittel anzuwenden, die das Böse anwendet. Also am Kreuz schlagen Himmel und Hölle aufeinander sozusagen, und Jesus kämpft diesen Kampf auf die einzige Weise, wie Liebe ihn kämpfen kann. Gewaltlos. Er tut das, was er gelehrt hat, er hält die rechte Backe hin, er liebt seine Feinde und er tut das bis zum Exitus. Bis ins letzte Extrem. Es bringt ihn um, auf diese Weise zu kämpfen. Was aber wäre die Alternative? Die Jünger hätten schon eine Alternative gewusst, wie das aussehen kann, ne? Aber wäre das eine Alternative? Wenn sich Liebe gegen die Gewalt durchsetzen würde oder will, dann kann sie nur siegen, indem sie verliert. Würde sie es tun, indem sie ihrerseits bessere Waffen einsetzt oder auch erdrückendere Argumente oder Vergeltung, gerechte Vergeltung für Unrecht? Dann wäre das nicht mehr das Reich Gottes, was Jesus da aufrichtet. Die Niederlage sozusagen ist unumgänglich, wenn die Liebe Liebe bleiben will. Jesus wusste das, seine Anhänger nicht. Deswegen betet er kurz bevor das passiert, an dem Abend, nach dem Abendmahl, betet er: Vater, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber wenn Liebe bleiben will, dann kann sie nicht anders als so. Okay. Das Dritte, was man verstehen muss, oder was hilft, das Kreuz zu verstehen, man muss begreifen, erkennen, erleben, ahnen, was es mit unserem Herz macht. So, das kann ich jetzt nicht herbeierklären, sondern ich zeige euch einen kleinen Clip, den ich ganz gut finde, um es zu beschreiben. Es geht um David Gale in diesem Clip. David Gale ist ein Aktivist gegen die Todesstrafe, Professor für, habe ich vergessen, für was, bekannter Mann, ein Aktivist gegen die Todesstrafe. Dagegen kämpft er auch öffentlich im Fernsehen. Und er wird in Texas zum Tode verurteilt, weil er verurteilt ist für Vergewaltigung und Mord. So, also er wird selbst zum Tode verurteilt. Und die Szene, die ihr seht, da seht ihr den Moment seiner Hinrichtung. Keine Angst, man sieht die Hinrichtung nicht. Aber ihr seht eine Frau rennen, die versucht noch pünktlich da zu sein, weil sie in letzter Minute den Beweis gefunden hat auf einem Video, dass dieser Mann unschuldig ist. Was sie nicht weiß, ist, dass er diese Sache genau so eingefädelt hat. Er will das System der Todesstrafe dadurch ad absurdum führen, dass er selber verurteilt wird und kurz darauf bewiesen wird, dieser Mann war unschuldig. Dieses System tötet unschuldige Menschen. Also das ist die Situation. Also, um die Ungerechtigkeit der Todesstrafe aufzudecken, tut dieser Mann etwas Irres. Er erleidet die Todesstrafe, um die Todesstrafe zu besiegen. Und sieht keinen anderen Weg. Und was ich damit sagen will, ist, Gott sieht keinen anderen Weg, die Menschheit wachzurütteln, als unter der Ungerechtigkeit selber zu leiden. Unter der Macht des Bösen selber zu sterben. Also, ich dachte, im Grunde ist Jesus am Kreuz ein Aktivist. Ein selbstvergessener Aktivist. Vorher hat er, wenn man das sich anschaut, wochenlang politisch und religiös, die politischen und religiösen Mächtigen provoziert. Er hat sich genau wie David Gale selber in die Sackgasse hinein manövriert, von der er wusste, worauf das hinausläuft, wenn er so weitermacht. Er hat den Tod, seinen eigenen Tod mehrfach angekündigt. Was da am Kreuz geschieht, ist im Prinzip, das hat im Prinzip sowas wie ein Der-tut-das-wirklich-Effekt. Der tut das wirklich. Vielleicht ist es den Jüngern, während sie es miterlebt haben, vielleicht ist es ihnen durch den Kopf gegangen, was Jesus da gesagt hatte, immer wieder. Der tut das wirklich. Das denkt diese Frau, als sie da rennt. Der tut es wirklich. Das heißt, zu dem Zeitpunkt weiß sie es noch nicht. Sie weiß noch nicht, dass er das tatsächlich selber inszeniert hat. Also Gott kann die Menschheit nur gewinnen, wenn er etwas absolut Unvorstellbares, für andere Religionen übrigens, Gotteslästerliches tut. Er stirbt selbst. Am Kreuz hängt ein Gott, der seine Freiheit verliert, der seine Ehre verliert, der sein Leben verliert und der ein Stück weit sich selbst verliert. Was soll dieser Satz am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen, wenn Jesus selber Gottes Sohn ist? Also ein Stück weit verliert Jesus Gott. Gott verliert sich. Plötzlich ist da ein Riss. So, das am Kreuz ist wirklich passiert, aber auf eine gewisse Weise ist das, was da passiert, auch ein Symbol. Also bis heute erkennen im Kreuz Jesu Menschen ihre eigenen Schmerzen wieder. Erkennen einen, der sich mit ihren Schmerzen solidarisiert. Seine Tränen werden ihre Tränen. Oder ihre Schreie nach Gerechtigkeit verbinden sich mit diesen Schreien nach Gerechtigkeit dieses Mannes. In seiner Gottverlassenheit erkennen Menschen ihre eigene Gottverlassenheit, ihre eigenen Zweifel oder ihre Angst oder ihr Gefühl, verlassen zu sein. Also was ich sagen will, man identifiziert sich mit dieser Person. Ein tatsächliches Geschehen wird irgendwo auch zu einem Symbol. Ich glaube, wenn wir Gott fragen könnten, Gott, warum das Kreuz? Warum war das nötig? Ich hätte ein paar andere Ideen, wie das gehen könnte mit Befreiung. Ich glaube, er würde sagen, weil es keinen anderen Weg gab als einen Skandal, als diesen Skandal, um euch begreiflich zu machen, was Sache ist. euer Ohr zu bekommen, ja, euer Herz zu gewinnen. Ich will damit nicht sagen, dass es einfach nur irgendwie eine große Geschichte war und sonst keinen tieferen Sinn hatte, also nur was Aufregendes, Provozierendes. Aber es macht doch etwas mit unserem Herz und ich glaube, das gehört dazu, wenn man das Kreuz verstehen will. Es verändert uns und ich glaube, nur etwas, was unser Herz erreicht, kann uns oder die Menschheit tiefgreifend verändern. Okay, letzter Punkt. Um das Kreuz zu verstehen, müssen wir ahnen. Ich habe jetzt mal geschrieben ahnen, weil ich nicht so richtig weiß, ob man das begreifen kann, verstehen kann. Ahnen, was das mit der Stellvertretung soll. Kennt ihr, ne? Jesus starb an unserer Stelle. Genauso habt ihr das schon oft gehört. Könnt ihr das nachvollziehen? Jesus starb an meiner Stadt. Im damaligen jüdischen Denken ist das schon nachvollziehbar. Also, dort wurden Tiere geopfert im jüdischen System, um die eigene Schuld zu sühnen. Also der Gedanke, jemand anders stirbt für mich, lag dort nahe, nur nicht ein Mensch und schon gar nicht Gott. Aber das Blut eines anderen fließt, das meins nicht fließen muss, dieser Gedanke war vertraut. Meine Frage ist, ist das schon alles, was man zur Stellvertretung sagen soll? Ist das schon alles? Starb Jesus am Kreuz, damit mir vergeben wird, dass ich gestern zu schnell gefahren bin? Ist das schon alles, was man zur Stellvertretung sagen kann? Da hilft mir dieser Film. Um die Todesstrafe zu besiegen, erleidet Gale selbst die Todesstrafe. Ja, also er spielt dem Bösen, die Karten zu und macht sich dann selbst zur Zielscheibe. Warum? Um dadurch zu entlarven, was das Böse tut. Und um es zu entmachten. Es wird im Film übrigens nicht gesagt, um ihm das gelingt. Und ich glaube, das ist das, was Gott am Kreuz tut. Das Böse in seiner ganzen Bosheit hervorlocken. Es dazu zu bringen, dass es sich austobt. Und dann aber an ihm und nicht an uns. Am Guten selbst. Also, er macht sich zur Zielscheibe. Und irgendwie haucht gerade das dadurch dieses Böse seine Macht am Kreuz aus und die Diktatur zerbricht. Jesus stirbt stellvertretend, macht sich zur Zielscheibe und das bricht dem Bösen das Rückgrat. Und das ist übrigens das, was mir nicht völlig logisch ist. Was mir nicht völlig logisch ist. Klar ist das so. Kann ich nicht sagen. Was aber mein Herz berührt und wo ich sehe, es ist tatsächlich so. Ja, seit 2000 Jahren bricht, ich sage es ein bisschen pathetisch, der Bann des Bösen über Menschen, die das Kreuz anschauen. Immer wieder. Am Kreuz, damals, stand ein römischer Hauptmann unten am Fuß dieses Kreuzes. Er erlebt das Sterben dieses Mannes, er hört seine Schreie, er hört, wie er für seine Feinde betet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, sagt er. Und dann, als er sein Leben aushaucht, sagt dieser Hauptmann, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Er bekehrt sich. Ne? Er tut Buße, kann man sagen. Das ist das, worum es dann nächstes Mal geht. Unsere Reaktion darauf. Also seit 2000 Jahren sehen Menschen das, was da am Kreuz geschieht und werden auf eine Weise, die ich nicht letztlich erklären kann, frei von dieser destruktiven Macht, die die Welt regiert. Sie fangen an zu glauben, sie fangen an selbstlos zu lieben, sie fangen an zu vergeben, sie fangen an für andere zu leben. Manchmal fangen sie sogar an, dafür zu leiden, wenn es der Wahrheit dient. Menschen verändern sich. Also, ein unschuldiger Körper zerbricht, Gott selbst zerbricht und Menschen werden frei. Unschuldiges Blut fließt, Gottes Blut, und Menschen erkennen darin Gottes Bund mit ihnen, den Gott mit ihnen schließen will. Und dadurch passiert durch die Niederlage tatsächlich der Sieg. Okay, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, über dieses Geschehen zu denken. Du kannst sagen, eigentlich, also entweder war das der sinnloseste Tod oder einer der sinnlosesten Tode und auch der dümmsten Verirrung, in denen ein Mensch je erlegen ist. Oder es wäre wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte, weil sich dort tatsächlich Gottes Reich gegen ein anderes Reich durchgesetzt hat und ihm das Rückgrat gebrochen hat. Auf eine skandalöse, verrückte, zu Herzen gehende Weise. So, und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern gleich, Dann isst du ein Stück Brot und trinkst einen Schluck Wein. Es ist nur Saft, Traubensaft. Und du gibst damit sozusagen äußerlich dem Ausdruck, was in dir passiert, wenn du das Kreuz siehst. Und auch ein bisschen ist es auch andersrum. Das äußere Ritual, das zu essen und zu trinken, hilft dir, dich daran zu erinnern, an den Mann, der gesagt hat, tu das immer wieder und erinnert euch daran. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Also, du nimmst das Brot und es symbolisiert sozusagen den Zerbruch Gottes für dich. Und du nimmst den Wein und dir wird deutlich, diesen Kelch, den Jesus trinken musste, muss ich nicht trinken. Er hat sich zur Zielscheibe gemacht. Dieser Kelch ist leicht zu trinken, aber er gibt mir Anteil daran. Nicht irgendwie magisch, aber das, was wirklich passiert, das macht es mir deutlich durch dieses äußere Zeichen. Gott verspricht mir, wenn ich das trinke, tatsächlich, dass ich sein Verbündeter bin. So, jeder von euch ist dazu eingeladen, das mitzufeiern. Ich habe nur eine Bitte, seid ehrlich. Seid ehrlich. Also, wenn dir die Sache suspekt ist, wenn du eigentlich nicht glauben kannst oder willst oder wenn es sozusagen einfach nicht echt wäre, Brot und Wein zu dir zu nehmen, dann tu es auch nicht. Gott schätzt Ehrlichkeit. Jesus hasste Heuchelei wie nichts anderes. Um es fußballerisch zu sagen, wenn du gestern Hannover 96-Fan warst und im Bayernstadion warst, dann ziehst du dir dort auch nicht den Bayernschal um, nur weil du in der falschen Fankurve gelandet bist. Also sei ehrlich sozusagen. Dieses Ritual gibt dem, was innen ist, eine äußere Form. Und wenn das innen drin bei dir nicht so ist, dann gib ihm auch nicht noch, tu nach außen hin nicht so. Und der Ablauf ist so, Christina wird gleich ein Gebet sprechen. Ihr habt es auf eurem Zettel. Vielleicht können wir dann übrigens das Licht nachher ein bisschen hochdimmen. Müssen wir sogar, sonst geht das nämlich gar nicht. Ich hoffe, das klappt. Und ihr könnt es auf dem Zettel mitlesen, dieses Gebet. Und dann lese ich die Einsetzungsworte, die ihr heute schon mal gehört habt übrigens. Und danach, zwischen diesen beiden Teilen gibt es noch eine Stille, wo du für dich einfach beten kannst oder überlegen kannst, will ich das gleich tun oder nicht. Und danach habt ihr dann Zeit, wenn ich das gelesen habe, hier nach vorne zu kommen, links und rechts. Das sind zwei Leute, die drücken euch so ein kleines Becherchen Wein, Saft in die Hand und ihr könnt euch Brot nehmen. Und sie tun das mit den Worten, das ist Christi Leib und Blut für dich. So, und du nimmst das dann mit und setzt dich an meinen Platz und da nimmst du es zu dir. Ja, so. Dann, wenn du das möchtest. Ihr habt dafür auch richtig viel Zeit. Die Band wird uns mit ein paar Liedern leiten und du kannst da auch 10 Minuten sitzen bleiben und dann nach vorne gehen. Also, dass wir hier nicht Wahnsinnsschlangen haben. So. Mach das so, wie das für dich passt. Wie gesagt, wenn es ehrlicher für dich ist, dann bleib einfach sitzen. Da gibt's auch ein paar Texte auf diesem kleinen Zettel zum drüber nachdenken, auch 2 Gebete, die du lesen und beten kannst, wenn es deine sind. Ich glaube, das könnte so funktionieren. So, jetzt wird Christina mit uns ein Gebet sprechen und dann haben wir eine kleine Stille, eine kurze Stille.
Zum Gebet wäre es ganz schön, wenn ihr aufstehen würdet. Großer Gott, danke für dein Sterben am Kreuz. Danke für deine selbstlose, befreiende, entwaffnende, zum Äußersten bereite Liebe, die sich für uns aufgegeben hat. Danke für deinen Sieg über das Dunkle und Böse, das in dieser Welt so viel Macht hat und dem wir leider auch in uns selbst begegnen. Wir bitten um Vergebung für unsere Schuld. Deine Gnade macht uns frei. Wir nehmen das Brot und den Wein und erinnern uns an dein Kreuz. Wir essen das Brot und trinken den Wein in dem Wissen, dass in dir allein unsere Freiheit liegt, unsere Beziehung zu Gott real ist, ein hingegebenes Leben möglich ist. Hilf uns, wirklich zu leben, was wir in den Zeichen von Brot und Wein erleben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.